Frage 2. Worauf achte ich? Ich bekam gerade einen Crashkurs in modernen Lego-Bausätzen und stellte ein wenig wehmütig fest, wie wenig Raum für Selbstwirksamkeit, Kreativität und Bewusstsein die fast fertigen Häuser, Beachbars und Raumschiffe zuließen. Ohne jetzt wie die alte Frau klingen zu wollen, die für ihr »Früher war Lego noch Fantasie und nicht fertige Plastikwelten, die Stereotype transportieren«, nicht mehr als ein mitleidiges Schulterklopfen erntet, war ich tatsächlich ein wenig schockiert. Vor allem, als mir eine 7-Jährige eine Lego-Figur mit den Worten zeigte, »Das ist ein Frauenkopf, der ist geschminkt.« Die beiden älteren Jungs im Teenageralter führten mir derweil ihre Burgen, Schiffe und Raumstationen vor. Schnell war klar, meine Aufmerksamkeit war hart umkämpft. Da schob sich auch schon mal ein Arm zwischen mich und einen der anderen beiden, um meine Blickrichtung mit dem nötigen Nachdruck zu ändern. Wir saßen zu viert auf dem Boden, und so bemerkte ich zunächst nicht den Vater der drei, ein guter Freund von mir, der uns mit Sicherheitsabstand amüsiert zuschaute. Als sich unsere Blicke trafen, dachte ich, einen Hauch Wehmut in seinem Blick erkannt zu haben. Später, als wir zu zweit waren, sollte sich mein Eindruck bestätigen. Als ich euch dort vorhin zusammen gesehen habe, fiel mir auf, wie selten ich wirklich präsent bei den dreien bin. Ständig ist ein Teil meiner Aufmerksamkeit bei etwas anderem. Und das spüren sie natürlich. Auch hier spielt das Präsentsein, das ich im Abschnitt »Wir wollen alle nur das eine« eingeführt habe, eine große Rolle. Er habe sogar ein gewisses Neidgefühl verspürt, als er uns dort so habe sitzen sehen, gab der Freund ganz offenkundig zu. Ich denke, ziemlich genau zu wissen, was er meinte. Denn auch wenn ich den drei Kindern im Beispiel meine Aufmerksamkeit schenken konnte, bin ich doch alles andere als eine Musterschülerin der Präsenz. Wie oft bin ich mit meinen Gedanken überall, aber nicht dort, wo sich mein Körper gerade befindet. Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich im Sekundentakt von einer Sache zur nächsten springe und dabei in einem Mix aus Gehetztsein und Erledigungsmodus am Limit eines sicheren Daseins operiere. Bis ich mir selbst einen Denkzettel zu mehr Innehalten verpasse? So wie an einem Tag im Mai 2022, an dem ich meine Sporteinheit vor der bevorstehenden Zugfahrt nach Hamburg auf dem Rad geplant hatte. Gleichzeitig türmten sich aber die offenen Aufgaben, Nach- und Anfragen in meinen diversen digitalen Anwendungen weiter auf. Immer wieder holte ich beim Fahren das Smartphone aus der Hosentasche und mein Blick wanderte von der Straße auf den kleinen Bildschirm in meiner Hand. Bis das passierte, was passieren musste. Denn auch wenn die kleine Straße zwischen den Feldern und vereinzelten Bauernhöfen außer mir um diese Zeit niemand zu nutzen schien, gab es andere Hindernisse. Es machte Wumms und mir schoss ein fieser Schmerz durch den linken Fuß. Ich hatte vor lauter Abgelenktheit den Leitpfosten übersehen. Mit schmerzendem Fuß radelte ich in die Notaufnahme. Für den geplanten Vortrag in Hamburg organisierte mein Team Ersatz. Und als ich neben einer Frau mit einer riesigen Beinschiene im Wartebereich der Notaufnahme Platz genommen hatte, fühlte ich plötzlich eine fast unbekannte Ruhe in mir. Mir schlich sich gar ein Hauch von einem Lächeln ins Gesicht, während ich dort saß und nichts tat, außer zu warten. Ich hatte keine Schmerzmittel erhalten und konnte mir den Anflug von Erleichterung zunächst selbst kaum erklären, bis ich verstand, was gerade in mir passierte. Zum ersten Mal seit Wochen hatte die ständige Hetzerei eine abrupte Unterbrechung erfahren. Das dringende Gefühl, allen Aufgaben gerecht werden zu müssen, es dabei allen involvierten Menschen recht machen zu wollen und parallel der Weltlage aus Klima, Corona und Energiekrise irgendwie zu folgen, erfuhr eine kurze Pause. In diesem Moment des Ausgebremstseins kam ich endlich einmal wieder in einer Form von Ruhe und damit verbundener Präsenz an. Der Präsenz, um die mich der gute Freund beneidet hatte. Einer Präsenz, die mich dazu brachte, der Frau mit der riesigen Beinschiene Mut zuzusprechen. Sie hatte gerade erfahren, dass es noch einige Wochen dauern würde, bis sie wieder ohne Hilfsmittel einen Fuß vor den anderen würde setzen können. Das Lächeln von meinen Lippen schien sich auf meinen ganzen Körper zu übertragen, bis es zu einem Lachen wurde. Über mich selbst. Wie oft hatte ich andere Menschen darauf hingewiesen, dass unsere wichtigste Ressource unsere Aufmerksamkeit ist, dass jeder Moment und jeder Gedanke unser Gehirn verändert, weil er natürlich im Gehirn stattfindet und eine physische Basis hat. Wie oft hatte ich den kurzen Moment der andächtigen Stille im Raum genossen, wenn ich genau diese Erkenntnis in Vorträgen von der Bühne aus mit meinen ZuhörerInnen geteilt hatte. Und wie verschwenderisch und unnachsichtig war ich selbst in den vergangenen Wochen mit eben dieser Ressource umgegangen, in dem kläglichen Versuch, mein Gehirn besonders effizient nutzen zu wollen. So landete ich an diesem Freitagnachmittag in der Notaufnahme des Uniklinikums mal wieder bei der Frage, die mich mindestens seit Beginn meines Bachelorstudiums der Kognitionswissenschaften umtreibt. Wie viel unseres Fühlens, Denkens und Handelns wird durch unsere einzigartige biologische Zusammensetzung und wie viel durch unsere Umgebung und der Interaktion mit ihr bestimmt? Mein Fokus bei dieser Frage liegt stets darauf zu verstehen, was unser Leben ausmacht. Dazu hat der häufig von mir zitierte Begründer der Psychologie, William James, bereits 1890 eine kluge Einsicht verschriftlicht. Unser Leben ist nichts anderes als das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Wer oder was bestimmt darüber, worauf ich, worauf du, worauf wir als Menschen, als Mitmenschen, als Weltbevölkerung unsere Aufmerksamkeit richten?